Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Der Plan ist der, dass es dann in diesem Jahr auch nicht nur bei einer Folge bleibt, so wie im letzten Jahr, sondern dass es mal ein bisschen regelmäßiger wieder stattfindet, das Ganze. Natürlich gewohnt mit auch qualitativem Anspruch. Das heißt also, nach wie vor werde ich nicht anfangen, irgendwelche Folgen mit irgendwas zu füllen, nur dass dann eben Folgen zustande kommen, sondern es soll natürlich auch für jeden irgendwas dabei sein, dass jeder ganz persönlich sich rausnehmen kann, und das soll bitte auch so bleiben. Heute eine Folge wieder mit einer jungen Frau, die mir digital zugeschaltet ist, aufgrund einfach der wörtlichen Entfernungen. Das ist die Lena. Und Lena ist im Prinzip genau wie ich auch Suizidhinterbliebene, kann man so sagen. Und sie hat sich bereit erklärt, ihre Erfahrungen, ihre Geschichte mit mir, mit euch zu teilen, dass letztlich auch ihr daraus was ziehen könnt, was Gewinnbringendes mitnehmen könnt. Und Lena und ich, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Tatsächlich so ein bisschen durch das Soul Sound Festival zustande gekommen, weil sie aufgrund ihrer Geschichte, die sie uns dann halt gleich noch erzählen wird, und der Verarbeitung des Ganzen eben auch ganz viel Musik macht und da gesagt hat, es wäre eigentlich cool, weil ich halt selber erfahren musste, wie das ist, Suizidhinterblieben zu sein, wenn ich da irgendwas Tolles dazu beisteuern kann, und hat halt gesagt, pass auf, wäre denn die Möglichkeit da, nächstes Jahr bei euch auf dem Festival zu spielen? Wir würden auch quasi einen weiten Weg auf uns nehmen, und um auftreten zu können. Das ist tatsächlich noch nicht alles ganz so in trockenen Tüchern, deswegen kann ich dazu und möchte ich dazu jetzt auch noch nicht so richtig viel dazu sagen. Wir versuchen das natürlich, dass nächstes Jahr wieder ein Festival stattfinden kann und wird, allerdings mit den Erfahrungen, die wir dieses Jahr gesammelt haben, müssen wir gerade noch so ein bisschen, ich sag mal, so die letzten Überbleibsel versuchen, irgendwie positiv umzuwandeln. Und da sind wir aber dran, da sind wir dabei, mit eurer Unterstützung natürlich, anders kriegen wir das auch nicht hin. Also, dass wir hoffentlich im Januar, Ende Januar, dann auch final kundgeben können, ob und wenn ja, wie nächstes Festival stattfinden wird. Jetzt aber zurück zum Eigentlichen wieder. Wie gesagt, die Lena sitzt mir sozusagen virtuell gegenüber. Erstmal Hallihallo.
Hallo.
Lena, ich würde sagen, bevor ich jetzt lange ausschweife und dich in irgendeiner Form vorstelle, mach das doch einfach selber. Ganz kurz 3-4 Worte, wer du bist, wo du herkommst vielleicht, wenn du magst. Und dann würde ich sagen, das, was du erzählen möchtest, erzählst du dann einfach von den Erfahrungen, die du machen musstest, die du durchleben musstest. Und dann schauen wir mal, wie wir die Episode dann einfach gestalten.
Sehr gerne. Also ich bin Lena, bin 28 und führe, glaube ich, ein sehr normales Leben, oder führte ich bis zum 8. Januar 2023, wo sich dann mein Sven, witzigerweise heißt er auch Sven, suizidiert hat. Bis dahin gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen. Und vielleicht fange ich ein bisschen damit an, einzuordnen, wer der Sven eigentlich war.
Gerne, ja.
Genau, denn Sven und ich, wir waren mal in einer Beziehung, also das war so ungefähr 2014 bis 2017, stammen aus einem eigentlich gleichen Dorf, kommen aus der gleichen Umgebung, und das Ganze hat sich dann so 2017 etwas entzweit, aber insofern, dass wir sehr, sehr enge Freunde und Vertraute geblieben sind. Das heißt, es ist zwar mein Ex-Freund, der sich suizidiert hat, aber für mich ist es bis zum 8. Januar 2023 ein sehr, sehr enger, vertrauter, enger Mensch gewesen. Mhm. Der Sven und ich, wir haben dann, ich glaube, wir kannten uns so aus dem Dorf vom Sehen, und dann hat sich das so zu einer Beziehung entwickelt. Ich war damals noch nicht mal 18, wir hatten 10 Jahre Altersunterschied und haben, glaube ich, eine sehr abenteuerliche Zeit erlebt, haben das so ein bisschen geheim gehalten, lange Zeit. Und der Sven ist halt für mich so der, ich will nicht sagen erste Freund, aber der wichtigste Freund, weil wir natürlich in den 4 Jahren sehr, sehr viel erlebt haben. Also ich bin 18 geworden, ich habe mein Abi geschafft, ich habe das Studium angefangen, und dann sind wir schlussendlich zusammen auch aus unserer Heimat weggezogen, nach Oelde, wo der Sven damals eine Firma übernommen hat, eine Zimmerei und Bautischlerei, und ich dann mein Studium auch extra da hinten begonnen habe.
Was hast du studiert, wenn ich mir fragen darf?
Ich habe am Finanzamt studiert, ich bin Diplom-Finanzwirtin.
Ah, okay.
Genau,
Ohne
auch im
Wertung.
öffentlichen Dienst. Genau, und ja, mit der Firma, das war so zu Beginn unserer Beziehung ganz zentral für den Sven. Ich komme darauf zu sprechen, weil das später nochmal interessant wird. Der hat quasi dann die Firma übernommen, also mit über 20 Mann, und ist dafür auch aus dem Heimatort weggegangen. Und ich war so, so hat er immer gesagt, die erste Person, die ihn ermutigt hat, das zu machen, wenn er es denn machen möchte. Weil viele Menschen, kann man sich vorstellen, 120 Kilometer weit wegziehen, eine Firma übernehmen, so viel Verantwortung. Bist du sicher, dass du das willst? Willst du es wirklich machen? Und da
Natürlich.
gibt es natürlich viele Bedenken. Und
Ja.
ja, er war, glaube ich, sehr überrascht zu Beginn unserer Beziehung, dass ich da so positiv war und gesagt habe, na mach das halt. Und dann auch relativ schnell gesagt habe, ja, dann komme ich mit.
Okay, ja gut, das stimmt. Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Also ich sag mal, wie du sagst, du warst gerade 18, gell? Also dann zu sagen, man nimmt sich dem an. Ich meine, er war ja dann folglich wahrscheinlich um die 28, aber trotzdem, also ist es natürlich eine Hausnummer. Zu sagen, ich ziehe komplett weit weg und habe die Verantwortung für 20 Leute, das ist schon extrem mutig, erstmal finde ich. Und auch von dir das zu unterstützen mit den Mitteln, die man halt so als 18-jähriger Mensch so hat, gell? Also Respekt erstmal dafür, muss ich sagen.
Danke. Ja, das ist ganz spannend, weil der Sven war damals so alt, wie ich jetzt bin, ne? Also das ist ganz
Ja,
interessant, so jetzt
stimmt.
in der Rückschau für mich. Genau, und warum führe ich das aus? Also mir ist einfach nochmal wichtig zu sagen, wir waren, und das ist ja auch so der Schock, der jetzt am Ende steht, ne? Wir waren uns so sicher miteinander bis zum Schluss. Also wir hatten täglich Kontakt, wir waren eins. Es gab keinen Tag, wo wir keinen Kontakt hatten, ne? Mit allem, was dazugehört. Also es ist auch nicht immer nur glimpflich gewesen, aber wir waren so authentisch und echt miteinander bis zum Schluss und konnten uns immer aufeinander verlassen. Also der Sven war Familie für mich, ne? Wir
Ja.
haben halt so sehr parallel gelebt und irgendwie waren wir, glaube ich, auch beide traurig darüber, dass es nicht eine Beziehung geblieben ist. Aber die Sorge, dass wir uns irgendwann ganz verlieren, war viel größer als der Wunsch, das nochmal zu versuchen.
Okay. Also, wenn das jetzt zu sehr ins Detail geht, dann ne, sag das einfach gerne. Aber es hört sich jetzt für mich eigentlich. Also für mich stellt sich jetzt die Frage, warum ist die Beziehung nicht mehr existent gewesen? Ihr wart, es klingt schon sehr close trotzdem. Warum war es denn dann keine Beziehung mehr?
Naja, also ich glaube, wir haben uns dann so ein bisschen in unseren Träumen verwurschtelt. Der Sven
Okay.
hat damals die Firma übernommen, was auch wirklich viel Kapazität gekostet hat. Ich habe
Ja,
irgendwie alle
klar.
Energie fürs Studium gebraucht und es war alles so klar, ne? Er übernimmt die Firma, ich studiere, Haushund, Kinder, Heirat und tralala und jetzt Vollgas. Und ich glaube, ich habe auch irgendwann jetzt so in der Rückschau gesehen, ne, bemerkt, dass ich noch nicht so weit war.
Okay. Also war es quasi kein, ich sag mal, Problem zwischen euch, sondern einfach so dann tatsächlich vielleicht, naja, ich würde jetzt nicht sagen, der Altersunterschied, aber zumindest der Stand der persönlichen Entwicklung gegangen ist vielleicht so, kann man das so sagen?
Ja, genau.
Okay, dann macht's. Okay. Dann ist es zumindest jetzt für, wie gesagt, Leute, die euch ja nicht kennen, ja, es hat sich jetzt so alles so angehört und dann fragt man sich, aber warum waren sie denn dann nicht mehr zusammen? Aber das macht natürlich erstmal Sinn, okay.
Genau. Ja, und dann hat sich alles so ein bisschen verändert. Insofern, also eigentlich lief alles so weiter und 2022 ging es dann darum, dass die Firma ja, insolvent gehen musste, was aber jetzt nicht daran lag, dass keine Aufträge da waren oder schlecht gewirtschaftet worden ist, sondern der Sven hat einfach zu viele Rollen in einer Person gehabt, ne? Und dann ging das quasi, kippte das ganze Konstrukt da in sich zusammen. Und das fing so im August 2022 an, ja, wo es dann erstmal in Insolvenz in Eigenverwaltung ging. Man muss sagen, das wusste halt auch keiner außer mir, ne? Also ich habe dann angefangen, was zu begleiten, was ein ganz, ganz schlimmes Ende genommen hat und habe das so ganz alleine mit ihm irgendwie getragen. Genau, dann ging es halt viel um die Firma und das kippte alles und ja, dann gab es tausend Zwischenstationen von Betrieb veräußern bis hin zu Teilübernahmen. Der hatte ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber scheinbar hat das alles irgendwie nicht gereicht. Ja.
Also kann ich ganz kurz noch einhaken. Was heißt du, was meinst du genau mit, er hat zu viele Rollen inne gehabt? Also hatte quasi so ein bisschen Schwierigkeiten, so Verantwortung abzugeben oder wie kann ich mir das vorstellen, dass er dann quasi alles bei sich haben wollte, um zu wissen, dann wird es auch gut, oder?
Ist sicher auch ein Thema, aber naja, wenn man sich den Arbeitsmarkt anguckt im Handwerk, ist auch das Problem, entsprechende Personen zu kriegen, die was
Okay.
übernehmen können, ne? Dann kam
Klar.
natürlich Corona noch dazu, beziehungsweise die Nachwehen davon. Also es war einfach insgesamt eine schwierige Lage so im Handwerk. Oder ist es ja auch immer noch. Genau. Aber das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz zentraler Punkt, weil da sich für ihn ganz, ganz viel geändert hat. Ja, und jetzt spule ich einfach erstmal so ein bisschen vor. Also am 8. Januar 2023, ja, hat er sich dann suizidiert. Und bis auf diese ganze Firmeninsolvenz und vielleicht so ein paar Lebensträume, die nicht so geklappt haben, wie er das sich vielleicht gewünscht hätte, gibt es auch nichts. Also das ist die Situation. Also für mich halt von 0 auf 100, ne?
Okay, also du meinst jetzt, gibt es auch nichts für dich, keinen Grund ersichtlich, weshalb man diesen Schritt geht, sozusagen.
Ja, also man kann sich natürlich viel zusammenreimen, dass es alles zu viel geworden ist und so eine Insolvenz ist auch nicht mal eben, aber es gibt halt keine, zumindest nicht diagnostizierte psychische Erkrankung im
Okay.
Hintergrund. Also es gibt keine Krankheitsgeschichte. Jetzt weiß ich auch, natürlich kann man darüber diskutieren, wann ist jemand depressiv, erkennt man das überhaupt, möchte der Mensch, dass man das erkennt, ne? Auch ein depressiv erkrankter Mensch kann ja lachen und das ist ja kein
Na klar.
Widerspruch, ne? Aber das weiß ich nicht. Also in meiner Version war er das nicht, aber wissen tue ich es nicht.
Es gibt ja auch tatsächlich, zwar relativ selten, aber die Option von so einem, also es wird halt klassisch als Bilanzsuizid bezeichnet, ne? Dass man sagt, okay, er hatte eben tatsächlich keine Erkrankung, aber bilanziert sein Leben und stellt dann fest, boah, das lief jetzt bis dato nicht so geil. Dass das tatsächlich vielleicht ja ausreichend war, um ihn letztlich diesen Schritt gehen zu lassen. Ja. Aber gut, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich Glaskugel rausholen und ja, groß schauen und gucken. Aber ja, letztlich wird man, glaube ich, die Antwort, es sei denn, es gab, weiß ich, vielleicht irgendwie einen Abschiedsbrief oder so, halt auch nicht kriegen. Ja.
Genau, den gab es tatsächlich nicht. Deswegen bleibt es Spekulation. Also das ist so das, was mir halt so ein bisschen fehlt in der Geschichte, ne? Weil ja, ich habe kein richtiges Packende an der Stelle.
Ja. Magst du uns kurz ein bisschen näher dann die Situation erläutern oder ist das ja noch zu frisch oder möchtest du es einfach so nicht sagen oder ja, dass man ein bisschen nachvollziehen kann, ich sag mal ein bisschen detaillierter jetzt, wie kam es vielleicht dazu, wie ging es dir damit und so weiter und so fort oder ist das, wie gesagt, ist das noch ein bisschen zu frisch alles?
Doch, klar, mache ich gerne. Ich überlege gerade, wie rum es sinnvoll ist, ob ich mit dem Tag anfange oder erst noch die Zeit davor. Ich glaube, ich mache es einfach chronologisch. Also genau, die Firma ging insolvent zum 30.09. Das muss man sich halt vorstellen. Also ich habe das die ganze Zeit begleitet, ne? Jeden Schritt. Ich habe jeden Tag mit ihm telefoniert und geschrieben und versucht zu supporten, und
Ganz
hatte auch
kurz,
das Gefühl.
damit man nur mal kurz auf der Timeline irgendwie eine Sprache sprechen. Es ist vom 30.09.22.
22, genau.
Genau, alles klar.
Genau, also ich habe es supportet und habe ihn da sehr durch diese Zeit begleitet und ja, schlussendlich war er, glaube ich, es hat er auch mehrfach gesagt, sehr, sehr froh, die Firma los zu sein und es hörte sich alles ganz super an. Er hatte schon einen neuen Job zum 1.12.2022, also eigentlich lief alles wunderbar. Die Firma hat er abgewickelt, hatte einen netten Insolvenzverwalter, hat da viel mehr noch geholfen, gearbeitet, als er gemusst hätte, um die Firma da ordentlich abzuwickeln. Und das Einzige, was vielleicht so ein bisschen Druck erzeugt haben wird, ist, dass er für die Kredite von dem Firmenkauf privat gebürgt hat oder bürgen musste.
Ja,
Ne? Das
okay.
kriegt man anders nicht, so viel Geld von der Bank. Und ja, das war jetzt so das Einzige, was ihm bevorstand. Also auf relativ hohen Beträgen sitzen zu bleiben, die sich ja auch noch durch die Zerschlagung des Betriebes vermindert hätten. Bis hin zu, er hat quasi ein Haus umgebaut neben seinem Elternhaus. Also er wollte auch wieder hier zurück in die Region kommen. Und ja, das wäre jetzt auch noch nicht ganz klar gewesen, ob er dieses Haus hätte behalten dürfen. In
Okay.
Richtung, ja, muss er in Privatinsolvenz gehen oder nicht. So, das waren so die einzigen Druckpunkte, die noch da waren. Aber er stand schon wieder in Lohn und Brot zum 1.12., hatte einen neuen Job, konnte sich aus vielen Jobs den raussuchen, den er haben wollte. War mit allem so sehr zufrieden, ne? Also diese Idee von, ich gehe wieder zurück in die Heimat, ich übernehme die Firma, das hat alles für ihn gepasst. Naja, und genauso aus dem Nichts heraus kam es dann am 8. Januar zu dem Suizid. Das heißt, ich habe ihn, vielleicht gehe ich da jetzt so ein bisschen drauf ein.
Ja, gerne. Ich will nur noch mal ganz kurz zwischenfragen, einfach für mich nochmal. Verzeihung, weil du gesagt hast, du hast ihn ja supportet, wie es halt so ging. Kann man das tatsächlich als 18-jähriger Mensch so in der Form? Also funktioniert das?
Das war ja 2022, da war ich keine 18 mehr.
Ja, ach so, okay. Naja, aber dann haben wir jetzt hier, naja, gut, aber Mitte 20, also also war das dann mehr so ein Beistand? Ja, du schaffst es, wir kriegen das zusammen hin, oder konnte man da irgendwie, also wie hast du ihn das supportet, wenn ich fragen darf? Kannst du das irgendwie verbalisieren? Geht das überhaupt? Oder war das einfach so eine Begleitung?
Das ist schwierig zu sagen. Also, zum einen hatte ich ihn schon zur Betriebsübernahme hin meinen Onkel als Steuerberater vermittelt, dass wir da irgendwie beide sicher waren. Da ist jemand, den kann man sich verlassen. Und er war halt der Einzige, oder ich war die Einzige, dem er das alles anvertraut hat, ne? Also, der hat sonst erstmal ganz, ganz lange, bis dann der Schlüssel rumgedreht worden ist, mit niemandem darüber gesprochen. Ne?
Okay.
Also, ich war die Person, die einfach immer im Boot war. Und dann bis hin zu, naja, an bestimmten Daten, wenn die Firma eben geschlossen worden ist, ist halt ein Tag, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Da kommt ein Insolvenzverwalter mit Rechtsanwalt und da werden Kündigungen ausgesprochen. Da steht dann eine Handvoll Leute oder zwei Hände voll Leute vor dir, die wissen gar nichts mehr. Ja? Das habe ich alles begleitet. Wir haben viel telefoniert. Haben uns am Wochenende viel getroffen. Ich habe ihm immer angeboten, bei mir zu schlafen und zu übernachten. Ich habe ihm im Zuge der Insolvenz auch viel Geld geliehen und habe alles gemacht, was ich machen konnte. Und als es darum
Okay,
ging,
krass.
das Haus zu verlieren, hat er mal gesagt, er hat halt keine Sozialkriterien. Er hat nicht Frau und Kinder, dann nimmt man natürlich ein Haus nicht so schnell weg. Ich habe gesagt, wenn das das Problem ist, dann zieh dich um, wir fahren zum Standesamt. Ja.
Okay, krass. Also du warst da ja wirklich, sag mal, für alles ready sozusagen. Also du hast mit voller Hingabe eigentlich, mit allem, was du hattest, hast du ihm helfen wollen sozusagen, ja, und Unterstützung bieten wollen. Was hat das mit dir gemacht, wenn ich mal fragen darf? Also wie war das für dich so, diese ganze Situation?
Also ich stand total unter Druck, ne, weil ich ja auch wusste, wie wichtig ich ihm bin. Das habe ich aber erst hinterher gemerkt. Also ich habe das in den ganzen Monaten nicht so gemerkt. Ich habe mich halt manchmal über ihn geärgert, weil er dann auch, also Sven ist sehr sturköpfig und engstirnig, genau wie ich auch. Und ich kannte ihn auch lang genug und bin sicherlich nicht die Person, die ihm immer nur beigepflichtet hat, sondern auch mal die Stirn geboten hat, gesagt hat, hallo, pass auf, dass du jetzt hier nicht irgendeinen Mist verzapfst, ne? Also gerade so Richtung Insolvenz, da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht aus Versehen noch eine Insolvenzverschleppung macht. Und dabei habe ich, glaube ich, manchmal den klareren Blick gehabt auf die Dinge.
Okay.
Ja, und so habe ich das irgendwie begleitet. Also ich weiß nicht, ob man das greifen kann so.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, aber die drängt sich mir schon seit eigentlich Beginn deiner Ausführung auf, weil es mir so gehen würde. Hast du dich ein Stück weit verantwortlich gefühlt dann für den, naja, nicht für die Insolvenz per se, aber zu sagen, ich habe ihn für diesen Schritt ermuntert. Ich war quasi die Einzige, die nicht gesagt hat, pass mal auf, das könnte schief gehen. Also würde es mir gehen, deswegen muss ich jetzt mal so fragen.
Also ja, Verantwortung ist sicherlich ein Thema, ne? Ich habe mich immer irgendwie für seine Sachen verantwortlich gefühlt und er sich für meine, was auch nicht nur gesund und gut war, ne? Aber es ist auch irgendwie mein Traum gewesen, ne? Also wir
Okay.
sind zusammen hier weggezogen und haben das mit der Firma irgendwie gewuppt. Also er mit der Firma, aber ich war halt immer dabei, ne? Das ist jetzt auch nichts, wo ich gefühlt unbeteiligt war. Genau. Okay, dann springe ich mal rüber zum eigentlich erstmal 7.1.2023. Also an dem Tag war es so, dass ich einen Auftritt hatte mit einem Musikverein. Wir waren unterwegs und ich habe ihm nachmittags meinen Hund gebracht. Vielleicht muss ich da noch kurz zu sagen, also er war jetzt quasi schon wieder bei uns hier im Ort und hat ein Haus umgebaut neben seinem Elternhaus. Das war quasi direkt da dran und das hat er von seinem Onkel gekauft und wollte sich das quasi als eigene Bleibe hier vor Ort wieder fertig machen, um, ich sag mal, zurückzukommen. Ne? Genau, und auf dieser Baustelle war er neben Insolvenz und neben Baustellen bei Freunden halt auch sehr beschäftigt und hat dann da, ja, auch gewerkelt am besagten Samstag. Und ich habe ihm meinen Hund gebracht, weil ich eben unterwegs war mit dem Musikverein und er sollte die Smilla, das ist meine Hündin, betreuen. Das war sein Ein und Alles, dieser Hund. Und eigentlich war die Idee, dass ich mein Auto da stehen lasse und er die Smilla dann irgendwann abends, wenn er ins Bett geht, wieder in meine Wohnung bringt, damit ich, wenn ich nachts nach Hause komme, quasi den Hund wieder da habe und am nächsten Morgen spazieren gehen kann. Alles ganz normal. Genau, dann war ich so gegen 14:30 bei ihm auf der Baustelle. Dann habe ich ihm die Smilla gebracht. Der hat mir noch gezeigt, wie weit er gekommen ist. War gerade am Fliesenlegen, hatte schon so zwei Reihen gelegt und Ja, hat mir noch gezeigt, welche Rohre er da verlegt hat, war gut drauf wie immer. Ja, also der war die ganze Zeit nicht irgendwie traurig. Der hat schon viel mit mir darüber geredet, dass ne, er auch müde ist und auch alles anstrengend ist, aber der war halt wie immer. Ne? Ja, und dann hat mich ein Bekannter abgeholt und dann haben wir uns noch in die Augen geguckt und ja, viel Spaß und alles gut, ja, ciao. So, alles unspektakulär. Dann war ich bei dem Auftritt und ja, war auch wirklich ein schöner Abend und gegen 18:46 Uhr hat er mir geschrieben, hier läuft alles, hat mir ein Bild geschickt von meinem Hund mit der Hundeleine drauf und irgendwie hatten wir noch eine Bluetooth-Box, aber Musik hören. Ja, und dann habe ich nur ja, irgendwie so einen Daumen hoch geschickt, ne? Also das hat er immer gemacht, wenn er die Smilla hatte, mir mal eben ein Zeichen gegeben, dass alles okay ist.
Ja, na klar.
Und dann bin ich nachts mit dem Taxi nach Hause und komme an meine Wohnung und Schlüssel war nicht da, wo ich ihn erwartet habe. Okay, habe ich überlegt, wo könnte der jetzt sein? Alles abgesucht, habe keinen Schlüssel gefunden, habe durch die Scheiben geguckt, wo der Hund ist, aber der Hund war auch nicht da. Und dann bin ich irgendwie skeptisch geworden, habe nochmal von der anderen Seite geguckt und habe erstmal das Taxi quasi zurückgerufen, dass mich das wieder einpackt, denn meine Wohnung war nicht im gleichen Ort wie das Haus von Sven.
Ah, okay.
Und dann bin ich mit dem Taxi wieder zurück oder beziehungsweise hin zu dem Haus vom Sven, weil ich gedacht habe, naja gut, keine Ahnung, vielleicht sind die eingepennt oder so, ne? Kann ja mal sein. Bin da ans Haus, habe die Smilla auch gesehen, die lief da auf der Baustelle rum, war auch überall Licht an. Also das Haus hat quasi eine Kellerwohnung, wo man reingucken kann und ein Erdgeschoss. Also es ist fast alles einsehbar. Ne? Es gibt kein Dachgeschoss, kein ausgebautes. Und dann bin ich da rumgelaufen, habe an den Scheiben geklopft, habe ihn angerufen, keine Reaktion. Ich habe auch kein Handy klingeln hören und habe der Smilla immer nur gesagt, Smilla, wo ist der Sven? Ne? Und die hat mich immer angeguckt, als wollte sie sagen, hier ist keiner. Und dann war ich natürlich erstmal ziemlich wütend, weil ich gedacht habe, na, mein Gott, wo ist er denn jetzt hin? Ne? Ist er vielleicht irgendwie zu einem Kumpel? Warum lässt er die Smilla alleine? Das sieht dem überhaupt nicht ähnlich. Ne? Mit welchem Recht? Und dann ist es ein bisschen komisch gewesen, dass ich mich gewundert habe, dass auf dem Dachboden Licht an ist, weil da war er nicht am Arbeiten, ne? Sondern er war unten im Keller am Arbeiten. Aber ich war mir so sicher, der ist nicht da. Seltsam war allerdings ein bisschen, dass ich glaube, insgesamt eine Stunde da rumgeklopft und angerufen und gerufen habe, was ja irgendwie nicht zu der Idee passt, der ist nicht da. Ne? Also irgendwas hat da scheinbar ausgesetzt. Ja. Habe ihn immer wieder angerufen, na gut, und dann in der Nachbarschaft wohnen Freunde, die auch im Musikverein sind. Das heißt, die waren mit mir auf dieser Veranstaltung. Und dann bin ich erstmal dahin und ja, habe gesagt, ne, keine Ahnung, ich erreiche den nicht, was mache ich denn jetzt hin und her? Und dann haben die gesagt, naja, komm, dann schlaf erstmal bei uns, dann gucken wir morgen früh weiter. Dem Hund geht es ja gut, da ist ja alles versorgt. Ne? Auch das sieht mir total unähnlich. Also ich glaube, ich wäre eher der Typ, der dann irgendeine Scheibe einschlägt, um an das Tier zu kommen. Aber auch da hat irgendwas, habe ich mich irgendwie anders verhalten, als ich es von mir selber gedacht hätte. Naja, am nächsten Morgen sind wir dann aufgestanden, dann wieder darüber geguckt, ne, was ist denn jetzt? Gleiches Spiel, alle Fenster abgeguckt, alle Lichter noch an, wie in der Nacht auch. Und dann habe ich gedacht, naja, also war ich immer noch wütend, weil ich gedacht habe, der ist bei einem Kumpel eingeschlafen oder so, ne? Hat er irgendwie gesoffen und was soll das, ne?
Ich will es nicht sagen, aber ja.
Auf 180, ne? Ja, und dann habe ich erst mal meinen Papa angerufen, ob der irgendwie eine Idee hat, wie ich jetzt das Haus aufkriege, ne? Denn das Haus von Sven war quasi an seinem Elternhaus dran, aber die Eltern waren im Urlaub. Also das hat mir jetzt auch nicht weitergeholfen. Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich die Polizei angerufen, auch übrigens nicht mit 110, sondern wirklich die normale Festnetznummer, weil ich das überhaupt nicht als Notfall gesehen habe. Ne? Also das war so weit weg alles. Dann habe ich denen das erzählt und so weiter. Und dann sind die, ja, ist halt eine Schleife vorbeigekommen, ne? Und dann habe ich mit denen noch ziemlich lange da rumgeguckt, denen natürlich erstmal die Situation gezeigt, wie das Haus ist und was ich schon gemacht habe und erklärt, warum ist der Hund da drin und so weiter. Und die waren jetzt auch nicht so begeistert von der Idee, die Bude aufzumachen, kann man sich vorstellen, weil macht man auch nicht ohne weiteres. Ja. Du schmunzelst.
Naja, man hätte sich eine Brücke bauen können. Ich meine, es ist ein Tier drin und so, ne? Aber ja,
Haben sie dann
das muss
auch
man halt wollen.
gemacht.
Okay.
Haben sie schlussendlich auch gemacht, aber ich habe halt erstmal viel diskutiert. Wie wir gerade schon sagten, ich bin auch im öffentlichen Dienst und wenn es dann um Ermessensentscheidungen geht und Verhältnismäßigkeit, habe ich da auch was zu sagen.
Okay.
Und ja, dann haben wir da ein bisschen diskutiert. Und da war ich auch angefixt, weil ja, da kann ich mir auch helfen in so einer Situation. Und dann kamen wir aber erstmal auf die Idee, naja, vielleicht ist er ja in dem Elternhaus nebenan. Auch das wieder ganz komisch. Mir war völlig klar, da ist er nicht. Er hätte
Okay.
genauso gut da sein können, aber mir war völlig klar, da ist er nicht. Weil sonst hätte er die Smilla mit rübergenommen. Der hätte niemals die Smilla da alleine gelassen. Selbst wenn er nur was geholt hätte. Ja. Ja, und dann haben die quasi die Idee gehabt, dass ob nicht irgendwelche Nachbarn einen Schlüssel von dem Elternhaus hätten, dass wir erstmal da gucken. Was ja mit dem Hund jetzt auch nichts zu tun hat. Aber gut, dann habe ich die Nachbarn abgeklingelt, sonntags morgens, und habe denen die Situation auch wieder erklärt. Und eine Nachbarin hatte tatsächlich einen Schlüssel vom Elternhaus. Und in dem Moment, wo ich den dann organisiert hatte, riefen die Polizisten von dem Haus von Sven, sie hätten das Fenster aufgehebelt, weil das war auf Kipp.
Okay.
Dann bin ich mit Volldampf darunter gespurtet, denn mein Hund hätte es sicherlich nicht so toll gefunden, wenn da jetzt ein fremder Mensch einfach in das Haus latscht. Das hätte auf jeden Fall ein Problem gegeben, zumindest für den Polizisten. Und dann habe ich auch wieder sehr straight verhandelt, dass ich jetzt da rein muss und sonst keiner. Und dann haben die gesagt, naja,
Hast du
okay, wenn
das
ihr...
mit dem Hund begründet dann tatsächlich auch, oder war das schon so ein komisches Bauchgefühl?
Nee, ich hatte kein Bauchgefühl. Ich habe
Okay.
gar nichts mehr gefühlt. Also ja, ich erzähle mal weiter, dann kennt man das nochmal so. Die haben mich dann reingehoben durchs Fenster. Ich bin dann, also mit den Worten, sie machen sofort die Tür auf. Sofort. Das höre ich noch. Und ab da weiß ich nichts mehr. Ich bin gerannt. Ich bin gerannt in das erste Zimmer, das war das Badezimmer. Also es war noch alles Rohbau,
Ja.
aber in das Badezimmer, in das Schlafzimmer, Sven nicht da. Okay, ich habe auch meinen Hund nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo mein Hund war. Ne?
Okay.
Und deswegen bin ich ja eigentlich da rein. Dann war der nächste Punkt der Dachboden, weil ja da Licht an war und die Treppe war runter, also die Leiter war runtergelassen. Und kletter den Dachboden hoch, so in der Erwartung, Kopf hoch, links, rechts, keiner da, weiter. Gucke hoch und gucke ihm direkt ins Gesicht und da hat er sich erhängt.
Okay.
Ja. Und also ich kletter diese Leiter hoch, stehe noch auf der Leiter, gucke ihn an. Das waren vielleicht keine 10 Meter, ja. Und ich weiß nur noch, dass ich halt die ganze, also ich habe sofort angefangen zu schreien und das ist ein Schrei, ich glaube, den vergisst man nicht mehr, wenn man den gehört hat. Ne? Und in meinem Kopf ging immer nur an, aus, zwei Informationen, Sven tot, Sven tot, Sven tot. Die ganze Zeit, Sven tot,
Okay,
Sven
krass, war
tot.
das aber direkt schon so präsent, ja.
Ja, das war
Okay.
das Einzige, was in meinem Kopf war und das Einzige, was auch völlig klar war. Ich hatte auch keinen Impuls, dahin zu gehen, ganz im Gegenteil. Ich bin dann nach vermutlich Sekunden, das kann ich nicht mehr rekonstruieren. Die Leiter runtergedonnert wieder, bin dann durch die Haustür raus. Und der erste Gedanke, den ich dann tatsächlich hatte, war, Haustür nicht zuziehen wegen Smilla. Und dann bin ich
Okay,
so
krass.
vor der Tür stehen geblieben, draußen, wo dann Polizei stand und ja, mein Freund vom Musikverein, der war mit hochgekommen, um das Ganze irgendwie aufzulösen. Da hatte ich ja übernachtet. Und ich habe nur geschrien die ganze Zeit und dann hat er mich einfach in den Arm genommen und es wusste ja noch keiner, was los ist. Ich habe auf jeden Fall so laut gebrüllt, dass man das in der Nachbarschaft auch gehört hat.
Okay, krass, ja.
Ja, und dann kam der, oder es waren zwei Polizisten und der Dienstältere, der kam halt und hat ziemlich wild vor mir gestikuliert und immer nur fast gebrüllt, was ist denn? Was denn? Was ist passiert? Und ich war so am Schreien, ich konnte gar nicht darauf
Ja,
reagieren.
ja.
Und dann habe ich irgendwann was sagen wollen und habe gemerkt, es kommt nichts raus. Ich habe immer
Okay.
meine Lippen bewegt und es kam nichts. Ne? Ich wollte sagen, der Sven ist tot und es kam nichts raus. Und dann habe ich irgendwann nur mit der Hand so vorm Hals so Kopf abgezeigt, immer
Ja,
Kopf,
krass, krass, krass.
ne?
Okay.
Weil ich nichts sagen konnte. Und dann war der nächste Gedanke, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, die Smilla. Und dann habe ich mich irgendwie umgedreht, habe die Smilla, die hatte ihr Geschirr an, am Schlawickel gepackt und da rausgerissen, bin mit ihr auf Seite gegangen und dann sind die Polizisten rein und haben halt dann auch, wenn man quasi vor der Dachbodenluke steht, gesehen, was los ist. Und ich hatte fast das Gefühl, sie waren erleichtert, weil die ja gar nicht wussten, was da drin ist. Ne?
Ja, klar, okay.
Ja. Und dann habe ich da erstmal gestanden. Also die nächsten Minuten sind, glaube ich, gar nicht mehr so richtig da. dann passiert halt das, was passieren muss. Also ich stand mit dem Hund am Schlawickel da und Polizei da rein. Dann kommt natürlich ein Notarzt wegen Feststellung Todeszeitpunkt. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit noch gebrüllt, ich brauche eine Leine, ne? Ich brauche eine Leine, weil ich hatte den Hund da ja quasi nur so, also die wiegt 35 Kilo, ja, die ist groß. Hatte den Hund irgendwie immer so am Geschirr und konnte mich auch nicht richtig halten auf der Wiese. Und die war natürlich auch aufgeregt, weil sie ja auch gesehen hat, dass da irgendwie Panik und Aufregung ist. Und dann hat meine Nachbarin, die standen irgendwie auch alle da, weil ich die aus den Häusern geklingelt hatte wegen eines Schlüssels, eine Leine gebracht, sodass ich dann die Smilla irgendwie an irgendeiner kleinen Leine hatte. Genau, ich stand dann da mit der Smilla mit anderer Leine an der Seite, die das ganze Spektakel auch nicht so positiv eingestuft hat und auch viel am Bellen war und ich irgendwie Mühe und Not hatte, diesen Hund da irgendwie auch zu besänftigen.
Ist ganz, hat jetzt mit der ganzen Thematik per se erstmal gar nichts zu tun. Ist sie ein Hund irgendwie aus dem Shelter oder so, dass sie vielleicht irgendwelche Erfahrungen mal gemacht hat, dass sie das jetzt so getriggert hat, oder war das einfach wirklich, weil zu laut zu viel war?
Auch das. Die Smilla ist ein Tierschutzhund mit vielen Herausforderungen und
Ja,
fremde
okay.
Menschen gehören nicht zum Freundeskreis. Ja?
Das kenne ich. Okay, alles klar.
Genau. Na, dann stand ich da mit Nachbarn und irgendwie Hund und Polizei und in dem Moment hat irgendwann irgendwie auch mein Vater nochmal angerufen, der sich dann erkundigen wollte, was ist denn nun? Ne? Den hatte ich ja vorher angerufen und gefragt, ob er mir das Haus irgendwie aufmachen kann. Und dem habe ich auch nur direkt um die Ohren geknallt, das Sven ist tot, ne? Der hat sich erhängt. Keine Ahnung, mehr weiß ich nicht mehr. Die sind sofort auch dahin gekommen, die wohnen im gleichen Ort. Naja, und dann standen wir erstmal da und irgendwie kam dann halt der Notarzt, um den Todeszeitpunkt oder halt erstmal den Tod festzustellen. Und dann sind wir da auch erstmal alle so ein bisschen verscheucht worden vor das Haus, weil das ja dann erstmal ein Tatort ist mit ja, sogenannter ungeklärter Todesursache und dann hat man da auch nicht mehr viel verloren. Zwei Sachen sind mir noch wichtig. Zum einen ist es so gewesen, dass ich jetzt da, ja, schon mit dem Hund stand, mit dem, ich sag mal, pöbelnden Hund und die ganze Zeit gerufen habe, ich brauche eine Leine, ich brauche eine
Ja.
Leine. Und dann ist mein Freund vom Musikverein, der ja auch dabei war, dann natürlich, um mir zu helfen, in das Haus gerannt, um diese Leine zu suchen. Die musste ja irgendwo im Haus sein.
Ja.
Und hat den Sven dann halt auch zweimal gesehen, weil das hat die Polizei irgendwie an der Stelle auch nicht regeln können. Die waren, glaube ich, noch nicht so weit, das da irgendwie dicht zu machen und abzuriegeln. Die waren irgendwie selber noch überfordert, so schien es mir.
Okay, krass.
Und ja, also der hat den auch zweimal gesehen, was also für die Verarbeitung und unseren Prozess im Nachhinein gut war, weil wir
Okay.
wussten, wovon wir reden. Ne?
Ja, okay.
Was für ihn aber natürlich so nicht hätte sein müssen, weil es gab eigentlich keinen Grund, dass er da reinrennt. Ne? Naja, genau, das ist in der Zeit noch passiert. Und ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal, also was ist denn mit der Leine? Ja,
Das
der
wäre
Sven
jetzt
hat
meine
sich,
Frage gewesen, genau.
genau, der Sven hat sich mit meiner Hundeleine erhängt. Das habe ich nicht geschnallt an der Stelle. Ja.
Okay, krass, krass,
Es war
ja.
mir überhaupt nicht klar, dass es erst den, also das war am Sonntag, dass es erst den Dienstag darauf mir ja bekannt geworden, als der, als die Familie mir sagte, dass sie die Sachen bekommen haben und die Leine dabei war. Und ich habe das überhaupt nicht geschnallt. Ich habe immer nur gerufen, ich brauche eine Leine. Und die
Ja.
musste ja irgendwo da sein. Guck noch mal im Keller, guck noch mal da. Ne? Das habe ich den ganzen Tag nicht geschnallt. Das war auch ein ziemlicher Schock so im Nachhinein dann noch. Genau.
Aber es ist ja, also, soll ich das sagen, schon ein sehr, sehr persönliches Statement auch, finde ich. Gell? Also abgesehen, klar, ich meine, man, dieses ist so ein Detail, das in dem Moment nimmt man das natürlich nicht wahr, aber wie soll ich das jetzt erfragen? Hast du es eher so als, ich habe an dich gedacht, empfunden, oder war das eher so ein, oder hast du da eine Verantwortlichkeit gefühlt in dem Moment?
Also ich habe es erstmal ganz, ganz schlimm gefunden. Es war wirklich ein Schock, an dem
Ja.
Dienstag zu erfahren, weil ich auch nicht drauf gekommen bin, muss ich sagen. Ja, insgesamt ist da halt viel Lena in dieser Geschichte, ne? Also ich bin die letzte Person, die ihn gesehen hat. Er hat meinen Hund bei sich. Er hat das in meinem Gefühl so geregelt, dass klar ist, dass ich ihn finde. Die Smilla bei ihm war die Garantie dafür, dass ich komme.
Natürlich, ja.
Es ist meine Leine und er hat meinen Schlüssel und meine Sachen, also alles, was er von mir hatte, Autoschlüssel, Hausschlüssel, in seiner Jacke an sich getragen. Also da ist halt
Oh, okay.
ganz viele Zeichen. Da habe ich sehr, sehr viel und sehr lange mitgearbeitet und darüber nachgedacht, ne, wie man das jetzt auslegen soll. Also ich kenne die Antwort nicht, ne? Man kann es natürlich ins Gute wie ins Schlechte deuten. Ich habe aber für mich meinen Frieden damit gemacht, weil ja, weil ich mir unserer Verbindung so sicher bin, dass das keine Schuldzuweisung ist.
Ich glaube auch, also das, was du jetzt auch mir nebenbei, unabhängig jetzt von der Aufzeichnung des Podcasts von euch erzählt hast, bin ich auch der festen Überzeugung, dass das genau so ist, weil alles andere wäre nicht typisch für euch. Also ohne dass ich das jetzt einschätzen kann, weil ich euch Erzählte kenne, aber das, was du mir erzählt hast, ja, ist halt ein bisschen, wir haben beide schon festgestellt, wir haben ja die Stefanie, die bei uns die, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, am Anfang relativ eine Folge mit gefüllt hat mit ihren Erfahrungen und dem, was sie erleben musste. Bei ihr war das ja auch so, ne? Also ihr Partner damals hat ja auch von Coldplay dieses Lied aufgelegt, was sie da verbunden hat und so. Also ich finde das dann immer, soll ich sagen, ein Stück weit trotzdem faszinierend, dass in der Situation, wo du musst ja völlig emotionslos sein, sonst glaube ich, kannst du diesen Schritt ganz schwierig gehen. Du musst irgendwie ein Stück weit dissoziiert sein, musst irgendwie rational sein. Doch noch immer so ein Funken da ist, sozusagen, es gibt da eine Person, der möchte ich zeigen, dort möchte ich eine spezielle Verbindung einfach irgendwie mitgeben und zeigen, ich habe an dich gedacht und so nach dem Motto, dann ging es mir gut, finde ich immer so ein bisschen so diese Botschaft. Deswegen wollte ich das jetzt nur noch mal wissen, okay.
Ich habe ja mit der Stefanie auch schon gesprochen und mag sie an der Stelle zitieren. Sie hat gesagt, das sind Liebesbeweise, die man nicht will.
Wow, ja, krass. Krasse Aussage, aber genau das ist es, ja.
Und genauso möchte ich es auch einstufen, ne? Also das hat mich sehr geheilt, dieses Gespräch, weil da nochmal so das letzte Fünkchen Sicherheit für mich dabei war. Ja, ich darf das so deuten. Das ist nicht. Und ich habe ganz lange nicht verstanden, naja, wie die sind in einem Tunnel. Die sind dann fokussiert auf diese Tat. Aber wie kann er denn vergessen, dass es mich gibt, wenn er meine Leine in der Hand hält, wenn er meinen Hund, weiß ich nicht, auf den Hundeplatz legt und sagt, ich bin mal weg? Wie kann man vergessen, dass es diesen Menschen gibt? Kann man nicht und hat er auch nicht. Ne? Also ich glaube halt, er ist ja nicht in der Absicht gegangen, was Schlechtes zu tun, glaube ich. Und er hat mich halt mitgenommen, soweit er konnte. Also er hat alles von mir bei sich getragen und ist in der Sicherheit, dass ich komme, ist er gegangen.
Krasse Aussage, aber im Ende ist es genau das, glaube ich. Also ja, mehr würde ich dazu auch gar nicht sagen. Genau, ja.
Genau. So, zurück zum besagten Tag. Genau, die Polizei hat uns dann so ein bisschen da vertrieben. Das heißt, wir sind vor das Haus gegangen, wo wir jetzt nicht in der Nähe des sogenannten Tatortes waren. Und dann ist noch was ein bisschen Verrücktes passiert, weil mir war irgendwie plötzlich klar, dass ja, dass das jetzt seine Kreise zieht, ne? Weil die Nachbarn waren da und irgendwie es ist ein Dorf, ja, das geht schnell.
Dorfleben. Ja, wollte es gerade sagen, ja.
Und nicht mal in böser Absicht, aber das geht schnell, weil auch die Menschen, die jetzt da irgendwie ungewollt beteiligt waren, ja irgendwie das Bedürfnis haben, darüber zu reden. Und mir war nur klar, okay, die Eltern sind im Urlaub, die waren von Anfang Dezember bis Anfang Januar weg. Die wären übrigens eine Woche später wiedergekommen. Ich glaube auch, das war kein Zufall. Deswegen hat das seinen Eltern nicht zumuten wollen, ihn zu finden.
Okay, ja.
Mir. Und ich
Das
wusste
ist
aber.
tatsächlich, Entschuldigung, aber auch immer so ein, klingt immer so ein bisschen plakativ, aber ja, dass einem quasi, egal von wem das zugemutet wird, wo derjenige weiß, der kann damit umgehen, sozusagen. Und ich glaube, das ist wieder so ein Beispiel genau dafür. Also, dass eben der Satz eben nicht nur plakativ ist, sondern dass die Leute schon auch genau wissen, in welchen Momenten das vermeintlich stimmig ist.
Ja, also das ist, hat einen Plan für mich, ja. Da kommt sehr viel zusammen. Und auch da bin ich mir sicher, wenn er darüber nachgedacht hat, das weiß ich natürlich nicht, aber wenn er darüber nachgedacht hat, wem er das zumutet, dann war die Antwort ich. Und da bin ich auch, da stehe ich hinter. Ja. Ich bin mit dem Ergebnis nicht einverstanden und ich finde das auch nicht gut. Wollen wir nicht drüber reden. Aber wenn es so kommen musste, dann bitte auch so, dass ich ihn finde.
Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
Genau, und dann habe ich nämlich Ja, also irgendwie war mir klar, okay, das zieht jetzt hier die Kreise. Und mir war klar, also in einem anderen Nachbardorf wohnt der Bruder mit Familie, der weiß nichts davon. Und mein Freund vom Musikverein war mit dem Bruder damals in der Grundschule. Das heißt, er hatte seine Handynummer. Ich hatte die nicht mehr über die Jahre, aber die wussten natürlich, wer Lena ist. Ich war ja mit ihm in der Beziehung. Und dann habe ich mir die Nummer geben lassen und ich habe dann gesagt, ich rufe den Christian jetzt an. Der weiß ja nichts davon. Und dann habe ich
Kurze
das irgendwann.
Frage, wie viel Zeit lag jetzt eigentlich dazwischen, so grob kann man das sagen, zwischen diesem Anruf, den du getätigt hast und dem Moment, wo du ihn überhaupt selber gefunden hast? Also eine halbe Stunde oder 3 Stunden oder 4, 5, 6?
Keine Stunde. Also ich glaube, ich habe die
Wow.
Polizei so um 8:30 angerufen. Todeszeitpunkt ist 20 vor 10, aber bis der Notarzt da war, also in der Zeit hat sich das alles abgespielt. Also bis die Polizei da war, war ungefähr vielleicht 8:45 und 8:45 war Feststellung Todeszeitpunkt, ne?
Man könnte jetzt tatsächlich sagen, also es sind so zwei Gedanken im Kopf beachtlich, was du so, also an was du alles gedacht hast in dem Moment, obwohl du ja selber gerade in einer extremen Situation warst. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch ein bisschen Selbstschutz, ein bisschen rational handeln, dann brauche ich mich nicht auf die emotionale Komponente irgendwie konzentrieren oder also ich finde das jetzt, wie gesagt, ich finde das interessant, dass, also wie so ein Mensch dann in dem Moment halt funktioniert, ne? Also dass du dann halt offensichtlich auch gesagt hast, okay, natürlich hat man die Bindung, natürlich hat man emotional extreme Bindung zu den Menschen gehabt, aber jetzt muss ich erstmal rational handeln, jetzt muss ich erstmal, ja, quasi, ja, klingt jetzt blöd, aber bei uns hat man halt die Meldewege bedient sozusagen, gell, dass halt nicht irgendwer irgendwo was von irgendwem Dritten erfährt, sondern dann bitteschön auch von dir, so wie du es selber ja gesagt hast, du hast ihn gefunden, wohl wissend, dass er das so konstruiert hat, um wahrscheinlich genau diesen Weg dann von dir, ja, sag mal, vorzuzeichnen, ja, dass du sagst, okay, du und genau du und niemand anders muss dann bitte auch die Angehörigen informieren. Und das finde ich, ja, beachtlich, dass du das auch so direkt durchgezogen hast, so innerhalb von so kurzer Zeit tatsächlich.
Ja, finde ich rückblickend auch. aber da erkenne ich mich auch so ein bisschen. Also ich bin eigentlich nicht passiv. Ne? Ich sitze da nicht da und stehe unter Schock. Also unter Schock schon, aber bin nicht handlungsunfähig. Ne? Das wäre genauso legitim gewesen, einfach in eine Schockstarre zu gehen. Ja?
Natürlich.
Also viel mehr Möglichkeiten hat ein Körper auch nicht. Ne? Angriff oder Flucht. bei mir war es dann eher der Angriff. Ja, und ich habe dann den quasi meine Eltern, die ja auch da waren, und meinen Freund vom Musikverein gefragt, naja, soll ich den Christian jetzt anrufen? Was mache ich denn jetzt? Ist das richtig? Ich sage, wir stehen hier alle. Das geht hier schon rum. Das kann doch nicht sein, dass der das nicht weiß. Na? Und dann waren wir uns irgendwie alle einig, doch, das ist okay. Habe natürlich ein bisschen gegen die Polizei gespielt, weil die hätten den ja zu dem Zeitpunkt mal garantiert noch nicht informiert. Die wären irgendwann mal da vorbeigefahren, hätten geklingelt und gesagt, ach übrigens, müssen wir ihnen dann noch was sagen?
Ja, aber da muss ich auch wieder sagen, ist halt immer so die Frage, macht man das am Telefon oder persönlich? Ja, dann ist halt eben, aber klar, ist halt zwei Sachen, zwei Komponenten, finde ich, die man so ein bisschen aufwiegen muss. Ist halt A, dieses Dorfleben. Also erfährt das B über Telefon, WhatsApp, sonst irgendwie durch blöde Fragen. Ja. Oder eben dann telefonisch durch dich oder auf der anderen Seite zwar persönlich, aber so nach dem Motto, eine Stunde nachdem er es eh schon weiß. Ja. Also ich verstehe die Kollegen, die natürlich gesagt haben, wir hätten das lieber persönlich getan. Ein Telefon ist halt immer nicht so praktisch, aber auch aus der Erfahrung, die ich halt machen musste, weiß ich halt, es ist halt auch das beschissenste Gefühl, was du haben kannst, wenn andere Leute, ohne dass du es weißt, dir halt schon dumme Fragen stellen. Ja? Und deswegen verstehe ich auch, dass ihr den Schritt da gegangen seid. Verstehe aber auch, dass die Kollegen gesagt haben, naja, hätten wir uns grundsätzlich vielleicht anders vorgestellt. Aber letztlich, bin ich ganz ehrlich, ihr kanntet die ganze Familie, sage ich jetzt mal, besser, oder ihr kanntet sie im Vergleich zu den Polizisten vor Ort, ja, und da bin ich auch so, wenn ich sage, okay, wenn ihr das so einschätzt, dann ist das auch in dem Moment okay so, ja, also ja, das nur mal ganz kurz.
Ja, ich habe da auch gar nicht, es war fast mehr ein, also Gefühl ist vielleicht falsch, weil ich so Knallgas gegeben habe, einfach an der Stelle, ne? Aber es war so ein Impuls. Der Christian muss Bescheid wissen, ja. Und ich habe ihn dann tatsächlich angerufen und wollte gerade noch eben, ne, ich sage hier Lena und wollte schon irgendwie erklären, wer ich bin, was natürlich total Panne ist, weil der es ja wusste. Ja. Hatten uns nur auch schon ein paar Jahre nicht gesprochen. Und ich habe nur gesagt, ich sage, Christian, bist du zu Hause? Ja. Ist deine Frau da? Ja, weil ich genau wusste, der Christian, das kann genauso ein Polterkopf sein wie der Sven. Ich hatte Sorge, der springt jetzt ins Auto und rast mit 130 Sachen hier durch die Ortschaften, ja.
Was aber auch verständlich gewesen wäre, wenn wir ehrlich sind.
Absolut, aber ich wollte
Ja.
es vermeiden, ja,
Ja,
dass er
klar.
da irgendwas sich in Gefahr begibt. Und als er doch das bejaht hat, habe ich gesagt, du musst dich hinsetzen. Und dann habe ich es sehr kurz gehalten, habe nur gesagt, es ist was ganz Schlimmes passiert. Der Sven ist tot, der hat sich aufgehangen. Wir sind bei deinem Elternhaus, du musst hier hinkommen. Und dann war das Gespräch auch irgendwie vorbei. Ja. Dann war ich sehr, sehr dankbar, dass sein Schwiegervater ihn schlussendlich gefahren hat. Aber ich wusste halt.
Ganz kurze Frage nochmal an der Stelle. Du hast ihm das über Telefon mitgeteilt, kam da eine Reaktion seinerseits oder war dann einfach, ich sag mal, stumpfes Aufregen?
Nee, der hat nicht einfach aufgelegt. Ich weiß aber auch nicht mehr, was er gesagt hat.
Hm, okay, alles klar. Weil ich glaube, das ist dann auch genau eben der Punkt. Wenn man demjenigen das mitteilt und dann sagt, muss jetzt sofort herkommen. Ich glaube, bis der dann wirklich da ist, hat man ja auch noch mal so ein bisschen Befürchtungen. Na, hoffentlich passiert dem jetzt nichts, wenn der so hochgeladen emotional, was ja, wie gesagt, nur eine logische Reaktion ist, da jetzt ins Auto steigt. Vielleicht, ja, seine Frau ist da, aber sagt, nee, ich will alleine fahren oder so. Man weiß es ja alles nicht. Deswegen frage ich jetzt, ob da irgendeine Reaktion, ein Feedback für dich da war, dass du gesagt hast, ich kann den jetzt guten Gewissens herfahren lassen, sozusagen. Aber ja, gut, das ist wahrscheinlich dann auch ausgeblendet einfach.
Also ich wusste halt, er ist nicht alleine und da hatte ich irgendwie das Vertrauen, dass sich das da zu Hause regelt. Ich kenne die beiden ja. Also da war mir
Ja,
irgendwie klar, das
okay.
funktioniert, ja. Er ist nicht
Okay.
alleine. Das, ja, hat
Okay.
dann mir weiter ging es in meinem Kopf, glaube ich nicht.
Und das ist ja das, was ich sage, ist ja selbst in dem Moment schon relativ weit gedacht. Also muss man jetzt mal auch mal so sagen. Ja? Also sehr, sehr strukturiert gedacht schon wieder, haben wir wieder, aber ist ja wirklich so.
Ja, ich habe dann noch, ja, bevor quasi dann die Kripo kam, habe ich mit den Beamten noch diskutiert. Ich habe gesagt, ich gucke jetzt nochmal da hoch. Ich hatte die Smilla dann übrigens zwischenzeitlich ins Elternhaus gebracht. Den Schlüssel hatten wir dann ja, dass die erstmal da außen vor war, ne? Dass ich auch die nicht mehr irgendwie an alleine noch irgendwie da koregulieren musste. Die war dann in Sicherheit. Und dann habe ich mit denen nochmal diskutiert, habe gesagt, dass ich dann nochmal hingucken möchte, also den Sven nochmal sehen möchte. Das haben die natürlich nicht gut gefunden, die Idee. Und dann habe ich mit denen auch, glaube ich, ziemlich forsch diskutiert, warum man mir das jetzt nicht verwehren darf, dass nur ich entscheiden kann, was mir in der Verarbeitung hilft und dass niemand für mich entscheiden kann, solange ich mich als handlungsfähig einstufe.
Hast du genau so argumentiert in dem Moment tatsächlich?
Ja, ich glaube schon.
Abgefahren, okay. Also steckt so wirklich die Beamtin so tief drin offensichtlich, dass man selbst in so einem Moment darauf zurückgreifen kann. Finde ich beachtlich, okay.
Es hat funktioniert. Das ist auch für mein Umfeld nicht immer nur schön, dass es so ist. Aber in der Situation hat es mir auf jeden Fall geholfen.
Okay.
Und ich weiß dann noch genau, dass der ältere Kollege irgendwie in dem Haus war. Und dann ist der jüngere Kollege, der dabei war, hat sich quasi so richtig vor mir aufgebaut. Ich glaube, dem ging echt die Düse, weil der ist dann immer weiter einen Schritt zurückgegangen, dass ich immer weiter einen Schritt in den Hausflur gehen konnte. Und ich glaube, der war auf alles gefasst, dass der mich gleich packen muss, weil ich irgendwie losspringe oder irgendwas.
Okay.
Und ich habe immer nur gesagt, das reicht noch nicht, ich sehe es noch nicht, ja. Und dann habe ich ihn immer weiter zurückgeschickt, bis ich den Sven noch mal sehen konnte und habe irgendwie dann auch mit dem Sven gesprochen. Ich habe gesagt, Sven, warum, ne? Warum? Und was machst du da? Und war irgendwie völlig neben mir. Naja, und dann hat der junge Kollege das auch relativ schnell beendet. Ich glaube, er war sehr froh, dass da nicht mehr passiert ist. Und ja, dann ging es halt weiter. Dann kommt die Kriminalpolizei, ne, wegen ungeklärter Todesursache und wir haben einfach vor dem Haus gewartet, gefühlt Ewigkeiten. Dann kam der Bruder irgendwann, von dem wurden dann die Personalien aufgenommen. Der ist auch erst einmal ins Haus gelatscht, hat ihn gesehen. Mit Vorbereitung vielleicht auch nicht schlecht, aber ich glaube, es kam sehr unvorbereitet.
Okay.
Und dann kam natürlich noch ein Bestattungsdienst, die dann mit der Kriminalpolizei Leichenschau und all sowas machen, ne, um halt irgendwie auszuschließen, dass da doch Fremdverschulden vorliegt. Und ja, auch da ging es dann darum, dass der Bruder den Sven identifizieren musste. Und da haben wir gesagt, das machen wir zusammen. Habe ich wieder diskutiert, diesmal mit dem Bestatter. Habe gesagt, nee, ich komme mit, ich gucke mir den auch jetzt nochmal an, wenn ihr ihn da runtergeholt habt. Hielt man wieder allgemein für eine nicht gute Idee. Habe ich dann aber auch argumentativ gelöst. Und dann sind der Christian und ich da rein und deswegen war schon quasi im Wohnzimmer auf so einer Liege und dann haben die quasi den Kopf und den Oberkörper so ausgepackt und dann haben wir Arm in Arm da gestanden. Ich weiß noch genau, mein rechtes Ohr war an dem Herz von Christian und haben da Arm in Arm gestanden und uns jetzt werden angeguckt und ich habe doch nie ein Herz so schnell schlagen hören. Also das hämmert mir heute noch ins Ohr, wenn ich daran denke.
Ja, das glaube ich.
Und ja, dann haben wir ihn uns nochmal angesehen. Und ja, dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Dann musste man natürlich eine Aussage machen. Was war denn gestern? Und ne, was ist das überhaupt für ein Mensch? Was gibt es da irgendein Anzeichen? Das haben wir dann alles gemacht. Genau, und ich glaube, ach so, genau, dann ging es natürlich darum, gibt es irgendwo einen Brief? Dann wurde alles abgesucht. Dann hat man in Svens Auto gesucht. Da habe ich mir irgendwie, das war mir total wichtig, da war seine Arbeitsjacke. Und ich habe der Kriminalpolizei dann gesagt, ich muss die mitnehmen. Ne? Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss was mitnehmen, dass ich das glauben kann. Und die habe ich auch bis heute natürlich. Und habe die dann eingepackt. Und dann ging es auch darum, in meinem Auto nochmal zu gucken, ob da irgendwas drin ist. Das stand ja auch vorm Haus. Hätte ja auch einen Brief drin liegen können. Und da habe ich auch echt nochmal Blut und Wasser geschwitzt, weil ich ja auch nicht wusste, ist da was. Ja. War aber nichts. Genau, und dann kam irgendwie ganz schnell der Impuls, dann war da quasi alles erledigt. Dann habe ich irgendwie.
Hättest du dir einen Brief gewünscht oder irgendeine Info, irgendwie die letzte Worte nochmal? Erklärende
Ja,
letzte Worte? Ja.
absolut. Also bin ich mittlerweile auch ein bisschen von weg, weil ich ja auch von der Stefanie weiß und von dir ja auch so mehr oder weniger von dem Abschiedsbrief oder von einem Brief zumindest. Es ändert nichts, ja. Aber was mir in der Geschichte fehlt, ist irgendwie neben diesen ganzen Zeichen Worte, die wirklich sagen, du warst mir wichtig. Und nicht irgendwie, du warst eine Belastung oder, ne, das hat mich aufgefressen, dass das mit uns nichts mehr geworden ist oder. Das sieht dem Sven nicht ähnlich, das ist kein Meister der Worte, ja. Aber das hat mich sehr lange, sehr intensiv beschäftigt, dass ich nichts in der Hand habe von ihm, wo ich mich irgendwie drauf besinnen kann, wo ich sagen kann, ja, hier steht das, ich war ihm wichtig.
Ich finde, das ist auch noch mal so ein wie du schon sagst, neben den ganzen Zeichen, ja, aber es ist noch mal so ein richtig persönliche, eher eine Widmung quasi. Und das, wie du, ja, es ändert nichts. Es ändert nichts an der Tatsache, es ändert an nichts irgendetwas, aber für einen persönlich finde ich schon auch in der Verarbeitung, wäre das auch was, wo man halt auch ein paar Jahre später immer noch mal drauf schauen kann. Und auch um sich das, finde ich, noch mal richtig klar und deutlich zu machen. So, also ich finde auch, ja, ist jetzt blöd, weil wie gesagt, unterm Strich bleibt es bei der Sache. Aber trotzdem wäre es eben nochmal so ein, ich sag mal, Trauererleichterung liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber es ist irgendwie sowas, woran man sich selber wieder so ein bisschen aufbauen kann. Also mir würde es zumindest so gehen, glaube ich. Kommt natürlich auf den Inhalt an, aber sagen wir jetzt mal, man kriegt da keine Vorwürfe, sondern wirklich, ich habe an dich gedacht und du warst mir wichtig und das bist du auch immer noch. Und das finde ich, hätte mir tatsächlich auch geholfen.
Ja, also mir auf jeden Fall auch. Und da habe ich auch lange dafür gebraucht, bis hin zu, ich bin mit 2024 jetzt umgezogen, ich habe Sorge gehabt, in irgendeinem Buch fällt mir noch ein Brief entgegen.
Ja.
Ja, also ich habe ganz, ganz lange gedacht, okay, wo hätte das hingetan? Vielleicht wäre er sogar so schlau gewesen und hätte es nicht irgendwie da platziert, sondern hätte das vielleicht noch in meine Wohnung gebracht. War er noch da? Hat er hier irgendwo was hinterlegt? Hat er in Smillers Spielzeug, wo man Leckerchen drin verstecken kann, hat er da was reingetan? In irgendeine Jacke von mir. Ja? Ich habe unbewusst immer irgendwie gesucht. Habe gedacht, okay, Sven, du musst doch hier irgendwie noch was haben. Ja? Du kannst doch nicht einfach gehen. Also, wo hast du es denn hingetan? Ja?
Ich finde die
Und dann.
Parallele ziemlich krass, weil das war bei mir genau das Gleiche. Also ich habe ja auch, also alle Jacken, Mützen, Handschuhe selbst, ne? Also wirklich alles, wo man irgendwo einen kleinen Zettel reintun kann, auch durchsucht. Und ich dachte dann so rückblickend betrachtet, dass Gott, ey, was bist du für ein Freak gewesen in dem Moment, ne? Aber offensichtlich ist das auch wieder eine normale Reaktion, weil diese Parallele jetzt auch sehr, sehr eklatant auftaucht, sage ich jetzt mal. Also Da sehe ich mich tatsächlich genau, wie ich bei uns im Keller den Kleiderschrank durchforste. Und also, ja, deswegen für mich absolute nachvollziehbare Reaktion. Aber in dem Moment, wenn du, oder rückblickend betrachtet, wenn du nur dich hast als, ich sag mal, Vergleich, denkst du dir, Alter, klar, na, nee, logisch ist da nichts, ne? Aber in dem Moment macht das voll Sinn. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen.
Und ja, das hätte mir schon, also ich glaube, es hätte geholfen, auch wenn er jetzt nicht erklärt hätte, warum er das gemacht hat, aber zumindest dieses, diese Verbindung aufrechtzuerhalten, zu sagen, ja, du bist mir wichtig, ja. Bis hin zu, ich möchte dich vielleicht sogar eher entlasten, als eine Belastung für dich zu sein in diesem Leben oder irgendwas, irgendwas. Aber da war halt nichts, ne? Und die Polizei hat auch nichts gefunden und ja, dann kam in diesem Moment, als das irgendwie alles klar war, hat es bei mir sich ein Schalter umgelegt. Da war dieses ja, objektiv-sachliche irgendwie vorbei und ich wollte nur noch weg. Ne? Mir war jetzt klar, okay, hier gibt es nichts mehr zu regeln, ich wollte nur noch weg. Und dann bin ich, also habe ich die Smilla ans Auto gepackt und habe gesagt, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Nein, ich fahre jetzt nach Hause, ich will jetzt hier weg. Ne? Und das, ich wäre am liebsten geflogen, wenn ich gekonnt hätte. Hielt man natürlich auch nicht für eine gute Idee, dass ich jetzt in ein Auto steige.
Nachvollziehbar.
Ging aber auch nicht anders, weil die Smilla zu dem Zeitpunkt noch nicht oder keinen der Menschen, der jetzt da war, kannte. Und das mit der in ein Auto mit fremden Menschen nach dieser ganzen Situation hätte ich nie gemacht. Also war jetzt die Idee, meine Eltern fahren hinter mir her. Bin ich nach Hause gefahren, habe mich erstmal, habe die auch alle ziemlich vehement weggeschickt. Ich wollte erstmal gerade allein sein. Ja. Bin dann mit der Smilla so ein mini bisschen spazieren gegangen. Die war jetzt ja auch die ganze Zeit da eingesperrt. Es war ja mittlerweile schon Mittag. Habe die erstmal gefüttert und bin erstmal duschen gegangen. Also ich bin wie automatisch in so einen Morgenrhythmus gegangen, als wäre alles so wie immer, ja. Habe das irgendwie erstmal abgespult. Und dann hat mir, glaube ich, so sehr geholfen. Also ich habe eine befreundete Therapeutin, die ich einfach privat kenne. Und ich habe der, als wir auf Bestatter und alles gewartet haben, reflexartig geschrieben, wir müssen reden, der Sven hat sich suizidiert, ich habe ihn gefunden. Und irgendwie habe ich die direkt herangezogen, dass sie mir helfen muss. Ich wusste selber noch gar nicht, was, wie und wann und wo. Und dann habe ich mit der halt auch direkt ab Tag 1 darüber gesprochen und auch über die
Mega.
Bilder und so weiter.
Mega gut. Also mega guter Impuls, den du in dem Moment auch hattest, finde ich, weil, also neben der Möglichkeit, überhaupt so jemanden in Person oder im Bekanntenkreis zu haben, ne, aber auch dieser Impuls, das dann auch wirklich direkt zu nutzen, perfekt. Also glaube ich, in, sag mal, glücklicher, in Anführungsstrichen, ist schwierig jetzt in dem Zusammenhang, aber hättest dann, was die Folgen angeht, für dich nicht laufen können, formulieren wir es vielleicht mal so. Das war halt eben bei mir der Punkt. Gut, war halt der Ansicht, ja, kriegst du schon alleine irgendwie geregelt. Hab dann halt über den Argus-Verein da wirklich gute, wichtige Sachen auch für mich mitgenommen. Aber es ist ja halt trotzdem kein Therapieersatz, ne? Und ja, dann findet man Therapeuten, wo es A auch matcht, wo du sagst, dem vertraue ich mich an, ne? Und B, ja, findet halt erstmal einen Therapeuten. Also, ja, und deswegen. Mega cool, dass du da tatsächlich so, ich sag mal, auf dem kurzen Dienstweg direkt da jemanden hattest, dem du dich auch, ich sag mal, professionell anvertrauen kannst. Das ist immer noch mal was anderes, finde ich, als wenn du es nur emotional machen kannst, so, sondern ja, sehr, sehr cool. Also dein Impuls auch wieder, was, okay.
Ja, und das hat dann halt ab Tag 1 auch sehr geholfen. Ne? Also ich muss für mich sagen, das ist ja sicherlich im individuellen Erleben sehr unterschiedlich. Für mich sind die Bilder nicht schlimm. Ja, es ist der Sven. Der sieht aus wie der Sven. Ja, ich fand das von vornherein nicht schlimm. Natürlich macht das was mit einem. Ja, das ist, kann ich ja nicht ausschließen. Aber ich finde, dieses Bild, das ist für mich nicht gruselig. Ja, für mich ist schlimm, dass der weg ist. Ja, er ist einfach nicht mehr da. Aber so dieses Bild, da habe ich sehr viel mitgearbeitet oder die Bilder. Damit bin ich, würde ich sagen, ganz gut zurechtgekommen. Aber ich habe halt auch ab Tag 1 daran gearbeitet. Ne? Vielleicht ist das auch ein Grund. Ich habe das quasi nicht richtig verdrängen können, weil es von Anfang an da war.
Ja. Ja, möglich. Also ich finde es halt auch wieder eine interessante Geschichte, weil natürlich auch bei mir dann die Entscheidung da stand, der Bestatter hatte dann auch die Möglichkeit eingeräumt, sie nochmal zu sehen. Und eine sehr gute Freundin von ihr hat das auch gemacht. Aber ich, obwohl ich ja nun weiß, auch berufsbedingt, ne, wie so ein verstorbene Person halt aussieht, Und trotzdem habe ich mich, ich habe mich echt nicht getraut. Ja, nur rückblickend betrachtet ärgert es mich tatsächlich. Aber ich habe auch bis heute mich nicht getraut, die Tatortfotos anzuschauen. Also ich habe die auf dem Stick, aber ich habe die auch jemandem gezeigt und die Person hat gesagt, ist auch schon wieder 2 Jahre her oder so, aber hat zu mir damals gesagt, lass es erstmal noch und mittlerweile weiß ich schon gar nicht mehr, wo der Stick ist. Also es ist tatsächlich, also Hut ab, dass du das so, ob das jetzt an der Begleitung liegt oder nicht, aber dass du das wirklich, dass für dich, ja, vielleicht aber auch ein Teil des Prozesses auch mit war, der mir zum Beispiel den fehlt. Ne? Also wo ich mich jetzt im Nachhinein ärgere, ist halt eben nicht gemacht zu haben. Aber das muss natürlich jeder dann, ist da halt auch anders. Gell? Also jeder ist da persönlich anders gestrickt und ich glaube, ich hatte in dem Moment einfach Angst, ein Bild zu kriegen, was nicht dem entspricht, was ich, also was ich mit der Person verbinde, sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, wenn du die Wahl hast, das ist halt, du hattest ja die Wahl nicht. Du hast ihn halt gesehen und wurdest instant damit konfrontiert. Und ich hatte halt in Anführungsstrichen vielleicht auch blöderweise die Wahl. Naja, wie auch immer. Habe ich mich halt dagegen entschieden. Aber ich finde das tatsächlich krass, dass du sagst, diese Bilder waren für dich nicht mal in dem Sinne das Schlimme, weil er halt er war. Ne? Aber also, ich kenne es jetzt auch berufsbedingt beispielsweise, ne? Wenn du dann gewisse Gerüche, also ich bin da sehr, sehr sensibel, was so Gerüche und sowas angeht, das brennt sich halt ein. Das rieche ich halt dann auch für 2, 3, 4, 5 Jahre später noch. Und deswegen, also Hut ab, dass du da so eine, ich will jetzt nicht reife Ansicht hast, aber so eine ausgeglichene Ansicht hast und sagst, okay, ja, das war halt er. Das ist nicht mal das Problem, sondern das Problem ist, dass er halt eben nicht mehr da ist. Und das finde ich tatsächlich eine hochinteressante Aussage und ja, ist aber halt auch Wahres dran, gell? Also ich finde das toll, also dass du da so differenzieren kannst und das auch ab Tag 1 offensichtlich konntest. Also gut ab, wirklich.
Dankeschön. Ich habe mir die Tatortfotos tatsächlich auch nochmal angesehen.
Echt, ja, okay, abgefahren. Naja, gut, aber auch da, du warst ja unmittelbar mit eingebunden, ne? Also
Ja,
für dich
ich
warst du
hatte die
einfach nur
Bilder.
eine, genau, ja, eine Dokumentation dessen, was du eh schon kanntest.
Also für mich ging es darum, also für mich hat das auch rückblickend sehr, sehr viel gebracht, um es mal zu wissen, es gibt eine Polizeiwache hier, da ist eine Akte und da sind die Bilder drin. Das ist nicht nur in meinem Kopf, das ist wahr.
Und das ist
Ja.
genau mein Punkt. Genau. Und das ist tatsächlich genau der Punkt, dass ich, ja, ich habe es ja auch in der Episode schon gesagt, aber dass so viele Sachen sind, wo ich sage, das kann nicht sein. Also, wie gesagt, und sei es die Größe des Sarges oder was weiß ich, wo ich sage, da passt die niemals rein. Das funktioniert einfach gar nicht. Ja? Und das ist eben genau das, was mir fehlt, dass du sagst, ich habe sie selber sehen können. Und weiß das, also ich kann das verstehen, ne? Also ich verstehe das auch so, also ich, ne? Aber so dieser Step, der fehlt halt. Und ja, das ist eben das, was mich rückblickend tatsächlich ein bisschen ärgert.
Kann ich verstehen. Aber das, also, wenn man die Bilder vorher nicht hat und erschließt sich darüber neue Informationen, stelle ich es mir auch nochmal deutlich schwerer vor. Ne? Für mich ging es darum, nochmal zu gucken. Also ich hatte zum Beispiel auch einfach die Frage, wie genau war die Leine positioniert? Ne? Das, so Details habe ich mir natürlich nicht mehr gemerkt. Ja? Ich habe natürlich dieses Bild, aber das hat sich ja auch verändert im Kopf, weil das so unter Schock passiert ist, dass ich da gar keinen realen Zugriff mehr drauf hatte dann. Ne? Das war auch tatsächlich alles gar nicht so einfach. Ich habe dann Akteneinsicht beantragt, habe das auch wenigen Menschen erzählt, fast keinen, ich glaube nur zwei. Und die fanden es auch keine gute Idee, mal wieder, dass ich das mache. Habe mit der Polizei viel rumdiskutiert, weil auch die das nicht so gut fanden, ja, die Idee. Habe dann mich da auch sehr für eingesetzt, dass es möglich wird. Und dann habe ich das aber auch so gestaltet, dass ich mir sicher war, dass ich das schaffe. Ja. Also das war dann im August. Es war jetzt auch nicht so lange danach, also von Januar bis August, ja. Mir war ganz wichtig, also ich habe mich irgendwie darauf vorbereitet. Ich habe halt gesagt, ne, ich setze mich dahin, ich habe die Füße am Boden, ne, ich wippel da nicht auf dem Stuhl rum, sondern ich bin wirklich präsent in meinem Körper, ich atme tief, ne, ich höre nicht auf zu atmen und habe dann vorher auch nochmal, das war mir ganz wichtig, mit der Kommissarin telefoniert und habe gesagt, wenn es einen Brief gibt, wenn es da irgendwas gibt, dann muss ich das jetzt wissen. Möchte ich das nicht bei der Akteneinsicht erfahren? Ja? Nochmal diese Bestätigung, nein, es gibt keinen Brief. Okay, weil das wollte ich dann nicht überreicht bekommen. Das hätte mich, glaube ich, ja, von den Füßen gehauen. Und dann habe ich ihr auch gesagt, wie ich mir das vorstelle. Ne? Ich habe ihr immer gesagt, ich möchte, dass sie sich das Bild angucken, mir beschreiben, was sie sehen. Und dann entscheide ich, ob sie rumdrehen oder nicht. Also die Akte.
Ah, okay. Interessanter Ansatz, ja.
Um das irgendwie, um die Kontrolle zu behalten, ja. Und das habe ich auch die ganze Zeit gemacht. Sie hat immer gesagt, ich sehe. Dann habe ich gesagt, ja, drehen Sie es rum, aber zeigen Sie es erst aus weiter Entfernung. Okay, kommen Sie näher ran, ja. Hat mir das wirklich.
Entschuldigung, aber krass, okay. Also muss ich aber auch sagen, cool, dass die Kollegin das so mitgemacht hat. Da gibt es mit Sicherheit auch 90% der Kollegen, die sagen, das ist mir zu doof. Entweder guckst du es dir an und lässt es bleiben. Aber schön, dass sie da so offen auch dafür war. Aber der Ansatz ist tatsächlich interessant. Vielleicht muss ich tatsächlich das auch nochmal überdenken, ja.
Weil ich hatte das Gefühl, ich weiß dann, was kommt.
Ja, klar.
Ich war nicht so überrascht davon, weil das natürlich andere Perspektiven waren als die, die ich in meinem Kopf hatte. Die standen ja auf dem Dachboden, ich nicht. Und ich habe mir wirklich alles angeguckt. Bei zwei Sachen habe ich mir vorher die Regel gemacht, das gucke ich mir nicht an. Also einmal entkleidet, weil das hat keinen Mehrwert, ne? Ja. Und das zweite ist, im Rahmen der Leichenschau werden ja auch die Augen geöffnet. Habe ich gesagt, das mache ich nicht. Das mache ich einfach nicht. Weil da hatte ich die Sorge, dass ich mag es, wenn es Augen total, ja, ich mag auch den Blick. Ich hatte Sorge, dass ich das nicht mehr loswerde.
Ja.
Und da habe ich mich auch dran gehalten. Also rückblickend habe ich natürlich schon wieder Neugier, wie dieser Blick ausgesehen haben könnte, ja. Aber das muss nicht sein.
Ja,
das
muss glaube ich wirklich nicht, weil am Ende ist es kein Blick mehr. Es ist einfach nur leer und ich weiß nicht, ob man das will.
Also ich kenne es jetzt annähernd von verstorbenen Großeltern, wo so ein Auge mal halb offen war. Ja, das ist nicht grausam, aber in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, das muss nicht sein. Das hat einfach keinen Mehrwert. Genau.
Ja, krass, das hast du mir sogar auch schon was wieder mit auf den Weg gegeben. Muss ich tatsächlich nochmal ein bisschen drauf rumdenken, ob das eine Sache wäre, die ich auch irgendwie vielleicht ähnlich machen kann.
Es hat eine Berechenbarkeit. Ne? Es ist nicht so, ich hatte damit das Gefühl, dass mich nichts überraschen kann. Wobei eine Sache mich doch überrascht hat. Da hat die Kommissarin hat ein unteres Bild beschrieben, darüber war aber noch ein anderes Bild. Das hatte sie aber nicht benannt. Und dann dreht sie es um und ich denke, oh, das sind ja zwei Bilder. Ja?
Ah, okay.
Es war nicht schlimm in dem Moment, es war auch nichts Schlimmes, aber also mir war das halt klar, sie hat das gut beschrieben und mir war nicht klar, darüber ist noch ein anderes Bild. Ja?
Okay.
Das sind so Kleinigkeiten, aber unterm Strich hat mir das sehr geholfen und ich habe davor und danach gut für mich gesorgt und für mich war das auf jeden Fall richtig.
Ja.
Weil ich habe immer gesagt, ich möchte alles, was ich wissen kann, möchte ich wissen. Und es wird noch so viel unbekannt bleiben. Ja?
Ja.
Ich habe auch hinterher nochmal mit dem Bestatter telefoniert. Dann ging es auch viel darum, war es jetzt ein Genickbruch oder war es ein Ersticken? Und ich hatte immer das Gefühl, man möchte mir sehr deutlich vermitteln, dass er nicht gelitten hat. Und ich habe immer gesagt, das ist doch... Also jetzt ist es wurscht, ja? Er hat sich selber dafür entschieden. Und wenn er gelitten hat, dann möchte ich das wenigstens wissen. Ich möchte hier keine schöne Lüge. Ich möchte die Wahrheit.
Es ist ja auch keine schöne Lüge, weil er ist ja trotzdem verstorben. Also es ist halt auch immer so ein Trost und naja, es ist ja keiner. Also so ein scheinbarer Trost, wo ich mir auch im Dienst immer denke, was willst du denn jetzt damit sagen? Wow, er hat nicht gelitten. Ja, danke, er ist trotzdem tot. Ja? Also unterm Strich eine völlig sinnlose Information, die halt einfach nicht weiterhilft. So.
Ja.
Du hast ja vorhin gesagt, die Eltern vom Sven waren im Urlaub zu der Zeit. Wie habt ihr die denn informiert? Hat das dann der Bruder gemacht? Und wie hast du noch einen Einblick danach? Habt ihr gemeinsam irgendwie euch der Situation angenommen? Seid ihr gemeinsam damit umgegangen oder wollten die für sich sein? Oder gab es da irgendwie so einen Einblick, wie die als Eltern damit umgegangen sind?
Also das ist tatsächlich so, wie du sagtest, die haben durch den Bruder davon erfahren, der hat die dann irgendwie im Verlauf des Tages kontaktiert, hat die angerufen und tatsächlich, ganz spannend, haben die erstmal den Sven angerufen. Also die haben erstmal beim Sven angerufen, als die einen verpassten Anruf vom Christian hatten. Und ja, dann, als der nicht dran ging und auch nicht zurückrief, war schon, glaube ich, ein ungutes Gefühl da. Und dann hat der Christian ihnen das halt gesagt. Und die mussten dann erstmal gucken, dass sie einen Rückflug kriegen, dass sie irgendwie schnellstmöglich zurückkommen. Und das war natürlich auch ein ziemliches Drama. Die haben auch sehr funktioniert. Ja, sehr funktioniert, bis sie dann zu Hause waren. Und für die war, glaube ich, dann ganz, ganz wichtig, den Sven im Sarg zu sehen. Ja, das haben sie dann auch gemacht. Also ich habe ihn auch im Sarg gesehen. Und ich glaube, bis dahin war das überhaupt nicht real.
Ja, genau. Das wäre nämlich jetzt auch noch so ein Punkt gewesen, den ich erfragt hätte, weil ja weniger eingebunden waren, als ihr das wart, sage ich jetzt mal, in seine Entscheidung grundsätzlich schon mal nicht, aber auch in das Ganze danach nicht. Und hat den, ja, wie haben, also hast du noch Kontakt zu denen, beziehungsweise habt ihr da im Austausch gestanden, auch im Rahmen der Verarbeitung oder ja?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin der ganzen Familie auch sehr, sehr dankbar. Das möchte ich an der Stelle auch sagen. Wir sind zusammen durch die Zeit gegangen. Ja, wir haben zusammen am Sarg gestanden. Wir waren zusammen im Krematorium. Wir haben zusammen mit dem Bestatter die Trauerfeier organisiert. Ich stand mit in der Traueranzeige. Da bin ich unfassbar dankbar für. Wir haben die Lieder für die Trauerfeier zusammen ausgesucht. Und also das war wirklich gemeinsam und das ist nicht selbstverständlich.
Finde ich toll, dass die dich da so mit integriert haben und teilhaben lassen. Ja, mit dem Hintergrund auch, was du mir erzählt hast, dass auch nach eurer Beziehung im Sinne von Beziehung ihr ja trotzdem noch eine Bindung hatte, die halt super innig war und super, ich weiß nicht, erwachsen und einfach ihr, also wenn du sagtest, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, dass er Weihnachten halt auch immer noch bei euch war und nachdem er bei seinen Eltern war, zu euch gekommen ist und ihr gemeinsam Weihnachten gefeiert habt und so, das ist ja, glaube ich, naja, nicht der alltägliche Umgang mit, ich sag mal, auf dem Papier Ex-Freundin und das finde ich halt toll, dass ihr das so so erwachsen und so emotional trotzdem gelöst habt. Und ich glaube, ja, deswegen finde ich es einfach toll auch, dass du von den Eltern damit bedacht worden bist und die halt nicht gesagt haben, ja, also ihr wart zwar mal zusammen, aber das war halt, ne? Sondern dass sie halt wirklich gesehen haben, okay, ja, ihr wart zusammen, aber hat halt immer noch diese tiefe Bindung, wie wahrscheinlich niemand zu euch hatte in dem Moment. Und das finde ich toll, dass sie da nicht so. Gibt man auch manchmal, ne? So, dass das dann wirklich gesagt wird, nee, das war unser Sohn, wir wollen das jetzt machen, was auch okay und verständlich gewesen wäre, aber umso schöner, dass sie da offen waren und gesagt haben, okay, da lassen wir die Lena dran teilhaben und auch wirklich elementare Entscheidungen fällen, weil im Ende finde ich immer, gerade weil du es angesprochen hast, die Lieder zur Beisetzung beispielsweise, das ist ja eine Sache, das hast du einmal und das brennt sich ein. Und das ist so bedeutsam, finde ich. Also für mich zumindest als jemand, der Musik macht und fühlt und Musik denkt irgendwie, ist das eigentlich noch viel bedeutsamer als das, was in der Rede gesagt wird, was für Musik wird gespielt irgendwie. Und ja, deswegen finde ich das toll. Ich finde das einfach schön, dass sie gesagt haben, nee, na klar, du darfst das bitte entscheiden, weil du kannst den Sven vielleicht besser als die Eltern letztlich, ja, zumindest in den entscheidenden Phasen des Lebens und toll, finde ich sehr, sehr schön.
Ja, zumindest auf einer anderen Ebene, ne? Man kennt einen Sohn immer anders, als ich einen guten Freund kenne. Das
Ja.
wäre bei mir und meinen Eltern genauso, ja? Und da haben wir einfach dadurch sichergestellt, dass wir einen guten Mix hatten von allem,
Genau.
was der Sven oder wie der Sven geworden ist, so aus familiärer Sicht und wie er vielleicht aus freundschaftlicher Sicht dann so war. Und das haben wir sehr gut auf die Beerdigung transportiert, ne? Was ja auch, also da habe ich mich auch so ein bisschen als Vermittlerin gefühlt, weil da kamen Menschen, da kam seine alte Belegschaft aus der Firma, da kam seine Chefin, also von der er die Firma gekauft hat. Das sind Menschen, die kenne ich alle aus der Zeit, ja? Die kennen aber nur mich, die kannten jetzt die Eltern nicht immer direkt
Ja,
persönlich.
krass.
Also
Ja.
total wahnsinnig, ne? Bis hin zu unseren alten Vermietern, die denen ich bis heute einen ganz, ganz guten Kontakt pflege, ganz, ganz nettes Ehepaar, ja. Das ist so,
Okay.
da ist meine Vergangenheit zu mir zurückgekommen und das war schön, dass ich das so begleiten durfte. Und die Eltern haben das ja auch, ich würde sagen, verarbeitet, ja. Die sind auch einfach auf einem guten Weg, sind da im Kontakt miteinander und haben sich auch Hilfe gesucht. Und
Sehr schön.
möchte ich auch nochmal sagen, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man den Mut dann hat, einfach weiterzugehen. Ne?
Absolut, ja. Ja, ich glaube, das war jetzt erstmal ein ganz schöner Batzen an Input, an Erfahrung, an Gefühlen, die ich jetzt auch selber für mich erstmal mitnehme und verarbeite, auch verarbeiten muss. Ja, jetzt könnte man billig überleiten und sagen, apropos Verarbeitung. Wir haben da noch so einen kleinen Plan in petto. Und zwar, das geht jetzt tatsächlich eher so ein bisschen an die Zuhörerschaft. Ist es ja immer ganz interessant, logischerweise, wie Menschen mit so einem Verlust auch umgehen und was vielleicht andere Menschen zu diesem Schritt bewogen hat, um unterm Strich, so wie es ja tatsächlich schon passiert ist und was mich immer noch super stolz macht, unterm Strich wirklich vielleicht jemanden auch davon abzuhalten, diesen Schritt zu gehen. Aber es ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man mit Abstand drauf schaut. Wenn man schaut, okay, wie, was denke ich denn, wenn ich nicht gerade aktuell in dieser Situation bin, sondern mit 5 Jahren beziehungsweise dann 2 Jahren Abstand über die ganze Geschichte, über die Situation, auch über mich vielleicht und über andere Menschen. Was hat irgendwas mit mir getan und verändert in meinem Dasein, in meinem Leben? Ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich mir letztes Jahr meine Podcast-Folge selber zum ersten Mal nach, ja, 4 Jahren selber angehört habe, war das bei mir das erste Mal so ein Wow-Effekt. Und wir haben jetzt vor, also die Lena und ich, gegebenenfalls noch eine Person, die wir jetzt noch nicht benennen wollen, weil es einfach noch nicht sicher ist, einfach dann nochmal in der folgenden Episode, ja, so eine Rückblende ist es nicht, so eine Dokumentation des Ist-Standes, könnte man sagen, euch zu geben. Das heißt, wie blickt man denn mit Abstand darauf? Was hat sich vielleicht im Leben geändert und wie hat man sich persönlich geändert? Was macht das mit einem, wenn man nicht in dem Moment ist, sondern mit ein bisschen Zeit dazwischen? Also das soweit schon mal so als kleiner Teaser für dann Februar sozusagen. Und ja, dann bleibt mir eigentlich an der Stelle nur zu sagen, Lena, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deinen Mut auch darüber zu reden, dich dem anzuführen. Ja, nehmen und uns daran teilhaben zu lassen. Und ich bin mir sicher, also mir hast du schon mal, wie gesagt, ein, zwei Sachen mit auf den Weg gegeben, über die ich jetzt noch mal so ein bisschen nachdenken werde und auch muss. Ich bin mir sicher, dass es mir nicht nur alleine so geht. Ja, und dann sage ich einfach mal, sehen und hören wir uns ja quasi dann in der Februar-Ausgabe dann eigentlich noch mal. Aber trotzdem an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch dir für die Möglichkeit, das hier alles erzählen zu dürfen. Und ich hoffe, dass das mindestens einer Person weiterhilft. Und dann freue ich mich auf unsere neue Folge.
Auf jeden Fall mir schon mal. Ich danke dir. Also dann, mach's erstmal gut.
Tschüss.